Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Heike Buchters Sachbuch BlackRock. Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld, untersucht den Aufstieg des US-Vermögensverwalters BlackRock und seine Rolle im globalen Finanzsystem. Die Wirtschaftsjournalistin und langjährige Wall Street-Korrespondentin beschreibt kein klassisches Unternehmensporträt, sondern verbindet die Geschichte des Konzerns mit einer Analyse von Kapitalmärkten, Finanzkrise, Indexfonds und politischer Beratung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie ein Vermögensverwalter, der überwiegend Geld seiner Kunden anlegt, dennoch erheblichen Einfluss auf Unternehmen, Banken und staatliche Entscheidungen gewinnen kann. Buchter zeichnet nach, wie Larry Fink BlackRock von einem Anleihegeschäft zu einem weltweit führenden Anbieter von Investmentfonds und börsengehandelten Indexfonds ausbaute. Dabei beleuchtet sie die Chancen des Geschäftsmodells ebenso wie dessen Spannungen, Konzentration von Stimmrechten. Schwer durchschaubare Interessenkonflikte und die wachsende Abhängigkeit vieler Marktteilnehmer von wenigen Finanzinfrastrukturen. Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die Finanzmacht verständlich und ohne fachliche Vorkenntnisse einordnen möchten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Larry Finks Aufstieg und BlackRocks Wachstumsmodell. Buchter stellt Larry Finks als zentrale Figur des BlackRock-Aufstiegs dar, ohne die Entwicklung allein auf eine Unternehmerbiografie zu reduzieren. Entscheidend ist vielmehr ein Geschäftsmodell, das institutionellen Anlegern, etwa Pensionsfonds, Versicherungen und Stiftungen, professionelles Portfolio-Management anbietet. BlackRock verwaltet dieses Kapital treuhänderisch. Es gehört also nicht im selben Sinn dem Konzern wie das Kreditbuch einer Bank. Gerade diese Unterscheidung ist für Buchters Analyse wichtig. Die politische und wirtschaftliche Reichweite entsteht aus der Bündelung fremden Vermögens, nicht primär aus eigenem Besitz. Der Konzern konnte wachsen, weil Anleger weltweit kostengünstige, breit diversifizierte und professionell kontrollierte Anlageprodukte nachfragten. Übernahmen und die Expansion im Indexgeschäft beschleunigten diesen Prozess zusätzlich. Buchter zeigt damit, dass BlackRock nicht als isolierte Ausnahme zu verstehen ist, sondern als besonders erfolgreicher Ausdruck eines Finanzsystems, in dem Altersvorsorge, Vermögensanlage und Unternehmensfinanzierung zunehmend über große Kapitalverwalter organisiert werden. Die kritische Frage lautet folglich nicht bloß, ob ein einzelner Manager zu mächtig ist. Sie betrifft die Marktstruktur, wenn immer mehr Anlagegelder bei wenigen globalen Verwaltern zusammenlaufen, konzentrieren sich Analysekapazität, Verhandlungsmacht und Aktionärstimmen. Das erklärt, weshalb ein vergleichsweise wenig sichtbares Unternehmen öffentliche Aufmerksamkeit verdient. Zweitens, die Finanzkrise als Katalysator für Einfluss und Reputation, ein wesentlicher Teil des Buches erklärt, weshalb die Finanzkrise von 2007-2008 für BlackRock mehr war als eine kurzfristige Marktverwerfung, während Banken durch riskante Kredite, komplexe Wertpapiere und Vertrauensverluste unter Druck gerieten, konnte BlackRock seine Kompetenz bei der Bewertung und Verwaltung schwer einschätzbarer Vermögenswerte anbieten. Buchter beschreibt, wie der Konzern von öffentlichen Institutionen und Finanzakteuren zur Beratung herangezogen wurde. Daraus ergab sich ein Reputationsgewinn. BlackRock erschien nicht nur als Fondsanbieter, sondern als technischer Problemlöser für Krisensituationen. Die Autorin arbeitet jedoch heraus, warum diese Nähe zu Regierungen und Zentralbanken Fragen aufwirft. Wer staatliche Stellen bei der Stabilisierung oder Restrukturierung von Finanzmärkten berät und zugleich in denselben Märkten Anlageprodukte anbietet, bewegt sich in einem Feld möglicher Interessenkonflikte. Das ist nicht automatisch ein Beleg für Fehlverhalten, es verlangt aber klare Mandate, Transparenz und wirksame Kontrolle. Buchters Argument liegt gerade in dieser Differenzierung. Die Krise machte sichtbar, dass Fachwissen über Wertpapiere und Risiken selbst zu einer Machtressource werden kann. Wenn öffentliche Akteure unter Zeitdruck auf private Infrastruktur und Expertise angewiesen sind, verschiebt sich das Verhältnis zwischen demokratischer Steuerung und Finanzindustrie. BlackRocks Erfolg nach der Krise steht daher exemplarisch für die Frage, wer in Ausnahmelagen die Deutung über Risiken und geeignete Lösungen erhält. Drittens, ETFs, Indexfonds und die Bündelung von Aktionärstimmen. Buchter behandelt den Erfolg von BlackRock im ETF- und Indexfondsgeschäft als einen zentralen Mechanismus seiner wachsenden Bedeutung. Solche Fonds bilden einen Marktindex nach, statt einzelne Aktien durch laufende Auswahlentscheidungen aktiv zu gewichten. Für Anleger können sie deshalb kostengünstig und breit gestreut sein. Die Autorin bestreitet diesen praktischen Nutzen nicht, sie lenkt den Blick aber auf eine Folge, die hinter der einfachen Anlageentscheidung verborgen bleibt. Wenn sehr viele Anleger über dieselben großen Fondsfamilien investieren, werden die Aktienrechte vieler Unternehmen bei wenigen Verwaltern gebündelt. BlackRock kann dann auf Hauptversammlungen abstimmen und mit Unternehmensleitungen über Strategie, Vergütung oder Governance sprechen, obwohl die wirtschaftlichen Ansprüche letztlich bei Fondsanlegern liegen. Daraus entsteht eine Vermittlerrolle mit erheblicher Reichweite. Buchter macht verständlich, warum Beteiligungen an zahlreichen, konkurrierenden Unternehmen nicht automatisch bedeuten, dass der Vermögensverwalter diese Unternehmen operativ steuert. Gleichwohl können gemeinsame Großaktionäre die Art verändern, wie Unternehmensaufsicht funktioniert. Die entscheidende Frage ist, nach welchen Prinzipien ein Fondsanbieter seine Stimmrechte ausübt und wie nachvollziehbar diese Entscheidungen für Anleger und Öffentlichkeit sind. Das Thema verweist zudem auf einen grundlegenden Zielkonflikt. Passive Fonds sollen kostengünstig investieren, benötigen aber dennoch Ressourcen für verantwortliche Eigentümerrolle und Kontrolle. Buchters Darstellung verbindet deshalb Finanzprodukt, Eigentumsstruktur und Unternehmensmacht zu einer nachvollziehbaren Analyse. Viertens, Aladdin Daten und Risikotechnologie als Finanzinfrastruktur. Neben den Fonds hebt Buchter BlackRocks technische Plattform Aladdin als wichtige Grundlage des Konzernmodells hervor. Aladdin unterstützt Institutionen beim Management von Portfolios, bei Risikoanalysen und bei operativen Prozessen. Die Bedeutung solcher Systeme liegt nicht allein in ihrer Softwarefunktion. Sie bündeln Daten, Modelle und Arbeitsabläufe, mit denen Banken, Versicherer und andere Anleger ihre Positionen bewerten und Risiken überwachen. Buchter nutzt dieses Beispiel, um zu zeigen, dass Macht im Finanzsektor nicht nur über Kapitalbesitz oder sichtbare Unternehmensanteile ausgeübt wird. Wer Infrastruktur bereitstellt, kann Standards prägen, welche Risiken gemessen werden, welche Daten als relevant gelten und wie Portfolios vergleichbar gemacht werden. Das schafft Effizienz und kann gerade in komplexen Märkten zu besserer Kontrolle beitragen. Zugleich erhöht eine weit verbreitete Plattform die Abhängigkeit ihrer Nutzer von einem privaten Anbieter. Für die Autorin ist das vor allem ein Transparenz- und Konzentrationsthema. Außenstehende können nur begrenzt beurteilen, wie stark Marktteilnehmer ähnliche Datenquellen, Annahmen und Risikomodelle verwenden. Wenn viele Akteure in Stressphasen nach vergleichbaren Signalen handeln, können technische Vereinheitlichung und Marktdynamik einander verstärken. Buchter zeichnet Aladdin daher nicht als geheime Steuerzentrale, sondern als Beispiel dafür, wie Informationsvorsprung und Infrastruktur im modernen Kapitalmarkt strategische Bedeutung erhalten. Die Analyse ergänzt die Diskussion über ETFs. BlackRocks Einfluss beruht sowohl auf verwaltetem Kapital als auch auf Dienstleistungen, die weit über einzelne Fonds hinausreichen. Schließlich Transparenz, Interessenkonflikte und demokratische Kontrolle großer Vermögensverwalter. Die übergreifende Leistung des Buches besteht darin, die Konzentration finanzieller Einflussmöglichkeiten als politisches und gesellschaftliches Problem zu formulieren, ohne sie auf eine Verschwörungserzählung zu verkürzen. BlackRock investiert im Auftrag unterschiedlicher Kunden in zahlreiche Branchen und Unternehmen. Daraus folgt nicht, dass der Konzern jede Unternehmensentscheidung bestimmt. Buchter zeigt aber, weshalb die bloße Größe und Vernetzung Fragen der Kontrolle erzeugen. Ein Vermögensverwalter kann zugleich Anteilseigner, Dienstleister, Berater und Anbieter von Marktinformationen sein. Diese Rollen sind wirtschaftlich nachvollziehbar, können sich aber überschneiden. Dann genügt es nicht, auf Wettbewerb oder formale Compliance zu verweisen. Erforderlich sind nachvollziehbare Regeln für Mandate, Offenlegung, Stimmrechtsausübung und die Trennung sensibler Funktionen. Auch die Perspektive der Anleger ist wichtig. Viele Menschen sind über betriebliche oder private Altersvorsorge indirekt in globale Fonds investiert, ohne zu wissen, welche Eigentümerrechte damit verbunden sind. Das Buch übersetzt diese abstrakte Verbindung in eine konkrete Frage nach Rechenschaft. Wer entscheidet, wie mit den Stimmen aus Millionen Anlagekonten umgegangen wird? Und welche öffentlichen Institutionen beobachten die Risiken, wenn Vermögensverwaltung, Beratung und Finanztechnologie in wenigen Häusern zusammenkommen? Buchter plädiert damit weniger für eine einfache Schuldzuweisung als für informierte Aufmerksamkeit. Ihre Kritik richtet sich auf intransparente Machtstrukturen und auf einen Finanzmarkt, dessen zentrale Akteure oft weniger bekannt sind als die Unternehmen, an denen sie beteiligt sind. Zusammenfassend, BlackRock. Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld, empfiehlt sich besonders für Leserinnen und Leser, die die Finanzkrise, die Verbreitung von ETFs und die Rolle großer Investoren besser miteinander verbinden wollen. Es ist ebenso nützlich für Menschen, die über Fonds fürs Alter vorsorgen, wie für Studierende, politisch Interessierte und Berufstätige außerhalb der Finanzbranche. Buchter setzt keine vertieften Kapitalmarktkenntnisse voraus, verlangt aber die Bereitschaft, sich auf institutionelle Zusammenhänge einzulassen. Der praktische Ertrag liegt nicht in konkreten Anlageempfehlungen. Vielmehr vermittelt das Buch Begriffe und Denkwerkzeuge, um Meldungen über Großaktionäre, Zentralbankmandate, Indexfonds oder Unternehmensabstimmungen kritisch einzuordnen. Intellektuell hilfreich ist vor allem die Unterscheidung zwischen Eigentum, Verwaltung, Dateninfrastruktur und Beratung Finanzmacht, entsteht aus ihrem Zusammenwirken, nicht aus einer einzigen Beteiligungsquote. Gegenüber vielen allgemeinen Finanzkrisenbüchern hebt sich Buchters Arbeit durch ihren konsequenten Fokus auf einen Vermögensverwalter ab, der lange weit weniger öffentlich wahrgenommen wurde als Großbanken. Gegenüber rein technischen ETF-Ratgebern erweitert sie den Blick von Rendite und Kosten auf Stimmrechte, Marktstruktur und Rechenschaftspflicht. Das Buch ist zugleich zeitgebunden, weil einzelne Größenordnungen und Marktverhältnisse sich seit seinem Erscheinen verändert haben. Seine Kernfrage bleibt jedoch aktuell: Wie soll eine Gesellschaft mit privaten Akteuren umgehen, die im Auftrag vieler Anleger Kapital, Daten und Einfluss in globalem Maßstab bündeln? Gerade diese Verbindung aus verständlicher Finanzaufklärung und institutioneller Kritik macht es zu einer markanten deutschsprachigen Einführung in das Thema. Wenn Sie unterstützen möchten, Heike Buchter, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.